Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Zwei Monate nachdem Israel und die palästinensische Terrororganisation Hamas vorübergehend die Waffen niedergelegt hatten, hat Israel Dienstagnacht seine Angriffe auf den Gazastreifen wieder aufgenommen. Mehrere hundert Menschen wurden getötet. Die Feuerpause ist damit vorbei. Wir sprechen heute darüber, warum die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas gescheitert sind, was das Ende der Waffenruhe für die verbliebenen Geiseln im Gazastreifen bedeutet und welche Rolle die USA und Präsident Donald Trump bei der erneuten Eskalation spielen. Erik Frey, du bist leitender Redakteur hier beim Standard. Seit Ende Jänner hat es nun diese Waffenruhe zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen gegeben. Ursprünglich hätte die in drei Phasen ablaufen sollen. Kannst du uns nochmal daran erinnern, was genau war denn da geplant?
Ja, dieses Abkommen wurde eigentlich bereits im Frühjahr 2024, also fast vor einem Jahr, ausgehandelt und wäre bereits dann einsatzbereit gewesen, aber vor allem die israelische Regierung war nicht bereit und Hamas hat auch immer neue Bedingungen gestellt. Und dann unter massivem Druck von Donald Trump, bevor er als Präsident angelobt wurde, kam es dann tatsächlich dazu, dass die Vereinbarung endlich fixiert wurde und am 20. Jänner, am Tag der Angelobung, wirklich in Kraft trat. Sie war in drei Phasen aufgeteilt. Alle diese Phasen sollten genau 42 Tage lang sein. In der ersten Phase sollte es eine Waffenruhe geben und eine Freilassung von 33 Geiseln aus Israel, die in der Hand der Hamas sind, die am Leben sind. Im Gegenzug eine Vielzahl von Palästinensern, die freigelassen werden, die in israelischer Haft sind. Und man sprach von einer Formel ungefähr von 30 bis 50 Mal so viel. Das war die Phase, die genau am 1. März auch dann zu Ende ging. Die zweite Phase, die war noch nicht genau im Detail fixiert, die sollte in dieser Zeit ausgehandelt werden. Und da war davon die Rede, dass die übrigen, die restlichen Geiseln, die am Leben sind, auch freigelassen werden. Auch alle Männer, auch alle Soldaten und die Waffenruhe noch verstärkt wird und es zu einem völligen Rückzug auch der israelischen Armee vom Boden des Gazastreifens gibt. Und schließlich diese dritte Phase, die noch in sehr vagen Formen erst eine Gestalt angenommen hat, sprach man, dass auch die Geiseln, die inzwischen schon gestorben waren, schon lange tot sind und deren körperlichen Überreste, die Leichen, übergeben werden. Und, das war das Wichtigste, der Krieg, der Konflikt zu Ende geht und ein Wiederaufbau beginnt, in dem Hamas keine Rolle mehr spielen würde. Von diesen drei Phasen war die erste, die am 1. März zu Ende ging, und die war letztlich die einzige, die wirklich auch von beiden Seiten mehr oder weniger erfüllt wurde.
Du hast gesagt, 33 Geiseln, das war der Plan für diese erste Phase. Konnten die alle befreit werden?
Also ich habe es mir noch einmal jetzt angeschaut. Offenbar wurden 30 Geiseln freigelassen. 25 von denen waren Israelis, beziehungsweise zwei von ihnen Doppelstaatsbürger. Einer ein israelisch-österreichischer Doppelstaatsbürger, einer eine israelisch-amerikanischer Doppelstaatsbürger. 5 waren thailändische Arbeiter, die auch Geiseln wurden und befreit wurden. Und dazu wurden auch einige Leichen von getöteten, gestorbenen Geiseln ebenso übergeben. Also zwischen 30 und 33 ist eine Zahl von 3, wo ich nicht genau weiß, wen das dann getroffen hat. Dahinter sind menschliche Tragödien. Aber mehr oder weniger wurde dieser Teil erfüllt und Israel hat tatsächlich eine ganz große Zahl von palästinensischen Gefangenen auch freigelassen. Auch solche, die zu lebenslänglicher Haft wegen terroristischer Aktivitäten verurteilt wurden, die in Israel als Mörder oder Beihilfer zum Mord gesehen werden und wo das auch aus israelischer Sicht ein großes Zugeständnis ist.
Anfang März war nun diese erste Phase um. Parallel sollte auch darüber verhandelt werden, wie es weitergeht. Das scheint jetzt nicht geklappt zu haben. Warum ist das offenbar gescheitert?
Ja, weil die israelische Regierung von Benjamin Netanyahu hat klargestellt, dass sie den Krieg nicht beenden wollen, bis die Hamas nicht endgültig besiegt ist. Gleichzeitig hat Israel die Freilassung aller Geiseln verlangt. Während die Hamas gesagt hat, Entschuldigung, wenn das Ziel Israels dieser Waffenruhe ist oder auch der Freilassung der Geiseln, damit sie uns dann endgültig besiegen können, dann hat das ja keinen Sinn für uns. Das Ziel muss sein, dass der Krieg beendet wird. Egal, ob jetzt die Hamas endgültig als militärische oder politische Kraft eliminiert wird. Was die atmosphärisch auch diese Geiselnbefreiungen massiv gestört hat, waren die Inszenierungen, die die Hamas bei der Befreiung gemacht hat. Da mussten die Geiseln, die nach über einem Jahr völlig abgemagert, verzweifelt, im schlechten Gesundheitszustand, wurden das erste Mal durch eine johlende Menge durchgeführt. Da hat Israel empört aufgeschrien, gesagt, so geht das nicht, diese Demütigung kann man hier nicht machen. Danach war das zwar nicht mehr der Fall, aber trotzdem, das Ganze war noch immer eine große Show, die die Hamas aufgestellt hat. Vor allem, um zu zeigen, wir sind noch immer in Kontrolle. Weil ja Israel sich ja aus den weiten Teilen des Gazastreifens zurückgezogen hatte und wo immer dann ein Vakuum hinterlassen hat, ist die Hamas hineingegangen mit ihrer Kleidung, mit ihren Insignien, mit ihren Zeichen der Macht und hat klargestellt, wir sind noch immer da. Obwohl die gesamte Führung, die Spitze der Hamas, ja vor allem der militärische Führer Sinjar, getötet wurden. Es kamen offenbar neue nach, die wiederum hier die Kontrolle haben. Und das war ein Zeichen, dass die Hamas nicht verschwinden wird und für Israel, dass sie diesen Kampf, wenn sie ihn jetzt tatsächlich beendet, wie es die Hamas fordert, dass sie dann eigentlich sehr wenig erreicht haben. Dass es dann nur eine Frage der Zeit ist, bis die Hamas mit voller Kraft wieder den Gazastreifen beherrschen wird und Angriffe auch auf Israel wieder aufnehmen wird. Und deshalb hat Israel dann mit dem Ablaufen dieser ersten Phase, nämlich am 2. März, begonnen, die Hilfslieferungen für den Gazastreifen, die ein Teil auch dieser Vereinbarungen waren, einzustellen. Also die Blockade des Gazastreifens wieder aufzunehmen. Was von der Hamas wieder als massiver Bruch der Vereinbarung gesehen wurde. Und Israel tat das mit dem Argument, wir müssen jetzt neuen Druck ausüben auf die Hamas, damit sie endlich die letzten Geiseln auch freigibt, ohne dazu politische Forderungen zu stellen, die auch nicht wirklich erfüllbar sind.
Also eigentlich die ganze Zeit über eine sehr instabile Lage. Jetzt haben in der Nacht auf heute Dienstag die Luftangriffe aus Israel wieder begonnen. Es sind mehrere hundert Menschen gestorben. Die Zahlen variieren da zwischen 250 bis 400, habe ich jetzt schon gelesen. Menschen, die getötet wurden im Gazastreifen. Wie begründet Israel dann jetzt den Angriff heute?
Ja, Israel begründet es damit, weil sie sagen, unser Ziel ist die Freilassung aller Geiseln und die einzige Art, das zu erreichen, ist durch massiven militärischen Druck. Es wurden hier auch gezielt militärische Ziele oder auch Hochburgen der Hamas wieder angegriffen, die es in Gazastreifen immer noch gibt. Offenbar wurden einige auch der führenden Figuren der Hamas wieder getroffen und getötet. Aber das Ganze ist eigentlich ein Zeichen der Schwäche Israels, weil wenn eineinhalb Jahre nach Beginn dieses Konfliktes die Hamas noch immer so stark präsent ist und nur ein Angriff, der wiederum hunderte zivile Opfer fordert, wobei man nie genau weiß, ob von diesen 250 und 400, wie viele von denen Kämpfer sind und wie viele tatsächlich unbeteiligte Frauen, Kinder oder auch unbeteiligte männliche Zivilisten sind. Aber wenn das die Auswirkung ist, dass das Blutvergießen, dass auch Israel in der Weltöffentlichkeit seinem Ruf so viel Schaden zufügt, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann schaut es ganz so aus, dass sich dieser Krieg auf diese Weise und der Konflikt nicht beenden lässt. Und das muss man auch sagen, es nicht klar ist, wie das die Freilassung der restlichen Geiseln mit sich bringen soll. Weil für die Hamas sind diese Geiseln das wichtigste, das stärkste Faustpfand, das sie haben. Und wenn sie wissen, naja, sobald wir sie alle freilassen, dann geht die israelische Kriegsmaschinerie noch mit voller Kraft gegen uns los. So grausam es ist, so inhuman es ist, hat die Hamas dann sehr wenig Anreiz, hier Israel in dieser Hinsicht entgegenzukommen.
Du hast vorhin schon gesagt, dass die USA bzw. insbesondere Präsident Donald Trump eine bedeutende Rolle darin gespielt haben, dass es überhaupt zu diesem Abkommen gekommen ist. Trump hat da enormen Druck ausgeübt. Wie stehen die USA denn jetzt zu dieser erneuten Eskalation?
Die einzige Erklärung aus Washington dazu war die Information, dass Israel die USA zuvor informiert hat, dass sie diesen Angriff vornehmen werden. Und es gab offenbar von der Trump-Regierung keine Kritik, keine Beschwerde, keine Forderung, das einzustellen. Also es schaut so aus, als würde Trump sehr wohl Israel dabei unterstützen. Und dafür gibt es noch ein anderes Indiz, nämlich vor wenigen Tagen hat ja die amerikanische Armee Ziele im Jemen von den Houthis angegriffen, die mit der Hamas und dem Iran verbündet sind und seit Beginn des Gaza-Krieges ständig internationale Schiffe im Roten Meer angegriffen hat und die ganze Schifffahrt durch das Rote Meer damit massiv gestört hat und auch damit großen wirtschaftlichen Schaden angerichtet hat. Die Houthis haben diese Angriffe mit Beginn der Waffenruhe eingestellt, aber haben erklärt, wenn die Kämpfe wieder beginnen, dann werden sie diese Angriffe auch wieder aufnehmen. Und dieser präemptive Angriff der USA auf Houthi-Ziele, wo es auch nicht ganz klar ist, was haben sie wirklich getroffen, waren es jetzt militärische Ziele oder waren es eher auch, wie es zumindest aus dem Jemen gemeldet wurde, auch Wohnhäuser und mit vielen zivilen Opfern. Aber diese Militäraktion deutet darauf hin, dass die USA ja eigentlich darauf vorbereitet waren, dass Israel den Krieg, den Konflikt, den Kampf wieder aufnimmt und jetzt bereits Schritte unternimmt, um vielleicht eine Revanche in einem anderen Teil des Nahen und Mittleren Ostens, nämlich dort in der Südspitze der arabischen Halbinsel beim Roten Meer, zu unterbinden und dem Iran auch ein Signal zu schicken. Der Iran ist militärisch und politisch im Lauf dieses Gaza-Konfliktes deutlich geschwächt worden, aber er hat noch immer seine Verbündeten, er hat noch immer die Hisbollah in Libanon, die zwar auch deutlich schwächer ist, als sie am Anfang war, durch die Militäraktionen Israels und durch den Sturz des Assad-Regimes in Syrien, die auch das Bindeglied zwischen der Hisbollah im Libanon und dem Iran waren. Aber trotzdem, auch die Hisbollah hat noch immer militärische Kapazität, könnte auch wiederum Angriffe auf Nordisrael starten. Und offenbar war dieser Angriff auf die Houthi hier ein Signal, passt auf, Israel wird wahrscheinlich was tun, aber beginnt nicht eure Gegenschläge dagegen, weil dann legt ihr euch nicht nur mit der amerikanischen Armee, sondern auch mit den unberechenbaren amerikanischen Präsidenten, mit Donald Trump an.
Also man darf nicht vergessen, dass da in der ganzen Region viele verschiedene Player beteiligt sind und das alles recht komplex ist. Schauen wir nach Israel direkt. Was bedeutet denn ein Fortsetzen des Krieges, ich glaube, so kann man es nennen, innenpolitisch für Benjamin Netanyahu?
Netanyahu steht von zwei Seiten unter Druck. Er steht unter Druck von der israelischen Straße, von den ständigen Großdemonstrationen, die auch angeführt werden, von Angehörigen von Geiseln, die noch immer in der Hand der Hamas sind. Die fordern seit über einem Jahr von Netanyahu, beende den Krieg, mach ein Abkommen mit der Hamas, das hält, damit unsere Angehörigen, unsere Männer und Frauen endlich nach Hause kommen können. Bring them home. Und da ist die Botschaft, die einzige Art, wie man sie nach Hause bringen kann, ist, wenn die Hamas das Zugeständnis, Sicherheit bekommt, dass der Krieg nicht dann sofort fortgeführt wird. Aber Netanyahu steht auch unter Druck von seinen Koalitionspartnern, von den rechtsextremen Parteien, wobei eine von denen, vom ehemaligen Sicherheitsminister Ben-Gvir, ist aus der Koalition bereits ausgestiegen, als das Abkommen in Kraft getreten ist, weil er es abgelehnt hat und gesagt hat, dieses Abkommen ist ein Verrat an unserer Politik und wir müssen diesen Krieg unbegrenzt fortführen. Die andere rechtsextreme Partei vom Finanzminister Smotrich ist geblieben, verlangt aber, dass Israel den Kampf wieder aufnimmt, sobald wie möglich, eigentlich mit dem Ende der ersten Phase des Abkommens. Und wenn Netanyahu die Unterstützung von Smotrich verliert, dann stürzt seine Regierung. Jetzt könnte er mit gemäßigteren Parteien eine Koalition machen, die aber wollen, dass Netanyahu möglichst bald sein eigenes Premieramt aufgibt. Und sein großes Problem sind diese Korruptionsverfahren, die gegen ihn laufen. Das heißt, wenn er einmal nicht mehr an der politischen Macht sitzt, dann droht er, im Gefängnis zu landen. Jetzt hat Netanyahu, kann man sagen, naja, er ist in einer Zwickmühle. Aber die Demonstranten auf der Straße haben vielleicht ein moralisches Gewicht, aber politisch ist die Koalition viel, viel wichtiger, kurzfristig auf jeden Fall. Netanyahu ist ein Überlebenskünstler. Er tut offenbar alles, damit diese Koalition weiter regieren kann. Und dafür ist der beste Schritt, indem er jetzt möglichst schnell den Kampf, die Angriffe auf die Hamas, Angriffe im Gazastreifen wieder aufgenommen hat. Damit erfüllt er die Forderung seines rechtsextremen Koalitionspartners Modric. Und zumindest in seinem Lager, in der Likud oder auch in den religiösen Parteien, die ihn auch unterstützen, gibt es dagegen wenig Bedenken und keinen Widerstand.
Es hat sich heute schon gezeigt, dass dieser Kurs von Netanyahu sich für ihn auszahlt. Ben-Gvir hat angekündigt, der Regierung wieder beizutreten. Erik, du hast vorhin schon gesagt, es werden immer wieder hochrangige Militärs der Hamas getötet. Trotzdem scheint die Organisation aber weiterhin zu erstarken, immer wieder neue Personen rekrutieren zu können. Weiß man denn, wie stark sie tatsächlich ist?
Nein, man weiß nicht, wie stark sie ist. Aber es ist ihr gelungen, durch diese weltweit auch ausgestrahlten, gesehenen Inszenierungen der Geiselfreilassungen Stärke zu demonstrieren. Es hat gewirkt, sie sind stark und sie sind in Kontrolle in weiten Teilen des Gazastreifens. Und man kann davon ausgehen, dass sie es auch tatsächlich zumindest politisch sind oder auf der Ebene, dass sie Widerstand gegen die Hamas von der Bevölkerung jederzeit unterdrücken können und dort doch vieles bestimmen können. Nicht alles, aber dort, wo die Hamas nicht am Schalthebel sitzt, dort herrscht Chaos, dort herrscht Anarchie, weil Israel keine andere Form der politischen Führung im Gazastreifen zugelassen hat oder für keine selbst gesorgt hat in Form einer anhaltenden Besatzung, weil das will Israel auch nicht machen, weil das würde sehr viele Soldaten und Soldatinnen gefährden, die dann wiederum Zielscheibe und Opfer von Hamas-Angriffen werden. Also politisch scheint die Hamas stark zu sein weiterhin. Ja, sie dürfte im Lauf des Krieges sehr wohl neue Rekruten bekommen haben, denn als junger Mann im Gazastreifen, wenn man das gesehen hat, welche Zerstörung, welches Elend die israelischen Angriffe hier angerichtet haben. Natürlich, wenn man sehr, sehr klug ist, dann kann man sagen, Moment, was war der Auslöser? Der Auslöser war dieser wahnsinnige, barbarische Angriff der Hamas auf Israel. Also eigentlich ist die Hamas dran schuld, dass es uns jetzt so schlecht geht. Das tun aber wahrscheinlich nur sehr wenige. Und die meisten sehen nur, dass israelische Bomben ihre Häuser zerstören, ihre Familienmitglieder töten und sagen, jetzt werde ich erst recht Israel den Kampf erklären und mich der Hamas anschließen. Militärisch hingegen dürfte sie sicher geschwächt sein. Und zum Beispiel eine ihrer wichtigsten Waffen, die sie hatten, das waren diese ganzen Raketenangriffe, die sie gegen israelische Ziele auch bis hin nach Tel Aviv und so starten konnten. Die sind inzwischen sehr, sehr selten geworden. Nicht völlig beendet, aber diese Art von militärischer Bedrohung für Israel, das dürfte die Hamas noch nicht wieder haben. Allerdings, das ist vielleicht auch nur, wenn die Hamas dort politisch weiter agieren kann, dann ist es möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis sie auch das wieder in Form von Waffenlieferungen, die vom Iran organisiert werden, wieder aufrüsten könnten.
Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, ungefähr 30 Geiseln wurden befreit. Es sind nach wie vor 60 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Nur 24 davon sind am Leben, was man weiß. Wie geht's für Sie jetzt weiter?
Ja, die 24 könnten freikommen, wenn diese zweite Phase des Abkommens tatsächlich umgesetzt wird. Aber danach schaut es im Moment einfach nicht aus, weil die Zielvorstellungen von Israel Hamas zerstören und die von der Hamas, wir wollen politisch überleben, halt überhaupt nicht zusammenpassen. Ob die Hamas jetzt aufgrund von neuen israelischen Angriffen sagt, naja, jetzt lassen wir sie doch frei, weil es geht uns so schlecht, ist sehr unwahrscheinlich. Weil das, was wir bisher gesehen haben, all diese Angriffe, die da geschehen sind, die ja den Gazastreifen in einen Schutthaufen verwandelt haben, erstens haben ausreichend Hamas-Kämpfer offenbar überlebt, weil sie sich auch in diesem riesigen Tunnelsystem auch schützen können, was die Zivilbevölkerung nicht kann. Und offenbar können sie auch wirklich neue Kämpfer rekrutieren und damit sagen, okay, wir können diese neue Phase des Druckes überleben.
Wir werden einfach weiterkämpfen, wenn wir nicht irgendwie eine Zusicherung bekommen, dass Israel de facto einer langfristigen Waffenstillstand, sogar einer Art von Frieden, zustimmt.
Es gab eigentlich seit Beginn dieser Waffenruhe Stimmen, die gefürchtet haben, dass es nicht über die erste Phase hinausgehen wird. Andererseits gab es dann immer parallel die Hoffnung, dass es doch die Lage im Nahen Osten langfristig entspannen könnte. Was würdest du sagen? War das von vornherein klar, dass es wieder zu Kämpfen kommen wird?
Also es war immer sehr wahrscheinlich, weil solange Netanyahu sich die Politik von seinem rechtsextremen Koalitionspartner diktieren lässt, der sagt, dieser Kampf darf nicht aufhören, gab es keine reale Chance auf eine längerfristige Waffenruhe oder ein Ende dieses Konfliktes. Dabei gibt es einen Plan, der vorliegt, mit dem wahrscheinlich dieser Konflikt tatsächlich beendet werden könnte und wo auch viele von den Zielen Israels auch erfüllt werden könnte. Und das ist der arabische Wiederaufbauplan, der vor allem von Ägypten und Katar ausgearbeitet wurde und der sagt, dass die Geiseln freikommen sollen, dass Israel die Kampfhandlungen einstellt und dass ein Wiederaufbau beginnt, bei der die Hamas keine Rolle spielt, wo die Hamas marginalisiert und auf die Seite geschoben wird. Aber dafür braucht es eine andere politische Struktur, eine politische Verantwortung im Gazastreifen. Da war die Frage, soll das die palästinensische Autonomiebehörde aus dem Westjordanland sein? Da gibt es auch Zweifel über deren Kompetenz. Soll es eine andere von arabischen Staaten eingesetzte sein? Soll der Gazastreifen eine Art arabisches Protektorat werden? Donald Trump hat ja eine andere Idee. Er sagt, es soll ein amerikanisches Immobilienprojekt werden und die Palästinenser, die dort leben, in 2 Millionen, die sollen halt zeitweise ausgesiedelt werden, damit wir dort schön bauen können. Das wäre wiederum natürlich weder für die Hamas noch für die arabischen Staaten akzeptabel, findet aber immer mehr Unterstützung in Israel. Aber damit dieser arabische Wiederaufbauplan irgendeine Chance hätte, müsste damit verbunden sein eine Perspektive für einen zukünftigen Palästinenserstaat. Zumindest für eine Sicherheit, dass das Westjordanland nicht von Israel annektiert wird, sondern dass die Palästinenser dort eine langfristige Perspektive für eine wirkliche Unabhängigkeit und Souveränität erhalten. Das ist ein Thema, das für Netanyahus Koalition überhaupt nicht in Frage kommt. Sie wollen nichts tun, was auch die Palästinenserbehörde oder die Vorstellung eines Palästinenserstaates auf irgendeine Weise legitimieren würde. Und das verhindert, dass der arabische Wiederaufbauplan irgendwie auch nur in Betracht gezogen werden kann. Und damit schaut es wiederum so aus, dass eigentlich kein einziger Plan vorliegt, der eine Chance hat, hier diesen Konflikt zu beenden, außer der, wenn die israelische Regierung mit den radikalsten ihrer Pläne wahrmacht, nämlich auf eine Weise, diesen Gazastreifen noch einmal zu besetzen, die Hamas zu zerstören und möglicherweise auch eine bedeutende Zahl der Bevölkerung zu vertreiben, damit nicht wiederum ein großer Pool von Rekruten da ist, die den Kampf wieder aufnehmen werden. Das hat aber 2 Probleme. Erstens einmal würde es wiederum eine ganz hohe, nicht nur auf der palästinensischen Seite, aber auch auf der israelischen Seite, hohe Opferzahlen mit sich bringen. Und die israelische Bevölkerung scheint dazu einfach nicht bereit zu sein, so viele ihrer jungen Männer da wieder in den Tod zu schicken für einen radikalen und natürlich völlig völkerrechtswidrigen Plan, der Israel zu einer internationalen Isolation führen würde. Und solange nicht die amerikanische Regierung sich voll dahinter stellt, sondern immer so eher Trump-mäßig absurde Visionen hier von sich gibt, ist es auch nicht zu sehen, dass Netanyahu bereit ist, diesen Schritt zu gehen. Das heißt, er taktiert weiter, er versucht einfach Tag für Tag politisch zu überleben. Und dazu gehört, dass dieser Krieg, dieser Konflikt weitergeht, auch aus dem Grund, dass er sagt, solange dort im Gazastreifen gekämpft wird, kann die Regierung ja nicht gestürzt werden. Man kann ja nicht in einem Krieg eine Regierung beenden und eine politische Krise hervorrufen. Das heißt, die Toten im Gazastreifen sind eine Art politische Überlebensgarantie für Benjamin Netanyahu.
Ich kann es nicht anders sagen, es lässt einen als Hörerin alles ein bisschen aussichtslos zurück. Es bleibt uns wahrscheinlich nichts anderes übrig, als abzuwarten, wie sich dann die beteiligten Player verhalten werden und das wie immer einzuordnen und zu analysieren, damit uns zumindest klar ist, was denn dort passiert. Vielen Dank auch heute wieder dafür, Erik Frey.
Sehr gerne.
Bei uns gibt es jetzt gleich noch die Meldungsübersicht. Wenn Sie Thema des Tages und die Standard-Podcasts gern unterstützen möchten, geht das am einfachsten als Abonnent oder Abonnentin. Aktuell gibt es da auch besondere Angebote, denn wir feiern 30 Jahre der Standard.at. So lange sind wir schon online. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Bundesregierung ist heute Dienstag zur ersten Regierungsklausur zusammengetroffen. Im Fokus der Gespräche stand die finanzielle Lage Österreichs. Gemeinsam mit Experten wurde darüber beraten, wie die Wirtschaft im Land wieder angekurbelt werden kann. Beschlossene Maßnahmen sollen am Mittwoch dann im Ministerrat behandelt werden. Am Dienstagnachmittag wollen die Parteichefs Christian Stocker von der ÖVP, Andreas Babler von der SPÖ und Beate Meinl-Reisinger von den NEOS noch eine Pressekonferenz dazu geben. Alles dazu lesen Sie dann auf derstandard.at. Zweitens, im Deutschen Bundestag wird am Dienstagnachmittag über ein Aussetzen der Schuldenbremse abgestimmt. Geplant ist unter anderem, die Verteidigungsausgaben in Deutschland zu erhöhen sowie in die Infrastruktur im Land zu investieren. Davon würde auch Österreichs Industrie profitieren. Für eine Lockerung der Schuldenbremse ist eine Änderung des deutschen Grundgesetzes notwendig. Es braucht also eine Zweidrittelmehrheit sowohl im Bundestag als auch am Freitag im Bundesrat. Und drittens, statt einer Woche waren sie 9 Monate im All. Jetzt sind 2 US-AstronautInnen endlich auf dem Rückweg von der internationalen Raumstation ISS. Weil Suni Williams und Butch Wilmores eigentliches Raumschiff im Juni vergangenen Jahres technische Probleme hatte, konnten die beiden ihre Rückreise zur Erde nicht antreten und mussten quasi auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Im September erreichte die ISS dann ein Team aus weiteren 2 Astronauten, das allerdings planmäßig 6 Monate dort blieb. Am Dienstag gegen 23 Uhr unserer Zeit soll die Raumkapsel mit allen 4 AstronautInnen endlich vor der Küste Floridas landen. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf derstandard.at. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn Sie keine weitere verpassen wollen, dann abonnieren Sie Thema des Tages am besten. Und wenn Sie uns gerne Feedback geben möchten oder auch Themenvorschläge haben, dann schreiben Sie uns gerne an podcast@derstandard.at. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören. Baba und bis zum nächsten Mal.